Hätte irgendetwas mir die Stimme verschlagen, dann liegt das nicht an euch hier. Man könnte auch sagen, ein Schnupfen saß auf der Terrasse, auf das er sich ein Opfer fasse. Und diesmal war ich das Opfer. Ja, ich grüße euch alle ganz herzlich und freue mich, dass ich hier sein kann. Das Thema des Gottesdienstes ist ja schon angeklungen. Es geht um das Fundament C, nicht um das Fundament von Rittal. Aber Fundamente sind ja im Leben von Menschen wichtig. Wenn man Leute fragt, worauf baust du eigentlich dein Leben auf, dann hört man vielfach, die Basis des zukünftigen Lebens ist eine gute Schulbildung. Und das ist dann auch so der Anlasspunkt von Streit und Auseinandersetzung in vielen Familien, weil Kinder manchmal Schule für das Überflüssigste in der Welt halten und Eltern komischerweise eine andere Betrachtungsweise haben. Andere sagen, die Berufsausbildung ist das beste Fundament für das zukünftige Leben. Denn mit dem Beruf, den man erlernt, soll man ja seinen Lebensunterhalt finanzieren. Da werden dann auch praktisch die Voraussetzungen geschaffen, um eine Familie zu gründen. Und deswegen ist Beruf und Studium das Wichtigste überhaupt. Naja, und andere sagen wieder, die beste Grundlage für die Lebensgestaltung ist Gesundheit. Hauptsache gesund ist so unsere Redewendung. Und wenn man in Zeitschriftenläden geht, dann kann man da meterweise Zeitungen finden, die sich mit Gesundheit beschäftigen. Da gibt es dann Spezialzeitungen für die Vegetarier, für die Veganer, für Vollwert und für sportliche Übungen am Morgen, am Abend, in der Mittagszeit. Alles hat mit der Gesundheit zu tun. Eine ganze Gesundheitsindustrie baut sich da auf. Naja, und wenn wir uns schon nicht gesund ernähren, dann sollen doch zumindest die Eier von freilaufenden Hühnern sein. Oder die Biografie des geschlachteten Rindviehs im Schaufenster des Metzgerladens steht, damit man sieht, dass man sich ja gesund ernährt. Denn das ist doch die Basis fürs Leben. Aber auch Sinnfragen sind Basis fürs Leben. Lebensziele. Sinn bedeutet ja, Sinnern kommt vom altdeutschen Sinnern, auf ein Ziel ausgerichtet sein, und da hängt vieles von ab. Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Familie, sagen manche. Und neulich traf ich einen Zeitgenossen, der sagte mir, dass das Fundament seines Lebens, die Basis seines Lebens, Kampf ist. Genauso wie ihr guckt, habe ich auch geguckt. Wie kann Kampf Fundament und Basis eines Lebens sein? Ich habe diesen jungen Mann getroffen auf der Beerdigung seines Großvaters, der mit 95 Jahren verstorben ist. Und der Enkelsohn kam im Rollstuhl an das Grab seines Großvaters und nahm auf seine Weise Abschied. Und hinterher haben wir uns unterhalten. Und ich fragte ihn, wieso ist eigentlich Kampf die Basis deines Lebens? Ich dachte, das ist doch ganz klar. Es fing doch schon mit meiner Geburt an. Und er berichtete wie so ein Fernsehreporter, als wäre er bei seiner Geburt mit einer Kamera dabei gegeben. Sagte, stell dir vor, ich war sozusagen auf Ausgang ins Leben gerichtet. Und dann gab es irgendwelche Komplikationen und meine Mutter bekam dann wehenhemmende Mittel und damit war der Konflikt programmiert. Ich wollte raus, die Medizin wollte mich wieder zurückschicken. Zurück wäre mein Tod gewesen. Ich wollte raus. Ich wollte leben. Und so ist es dann gekommen, dass ich zur Welt gekommen bin, mit spastischen Lähmungen, behindert. Und dann sagt er, und das Schöne daran ist, ich habe den Kampf gewonnen. Er hat sich mit seiner Behinderung nicht als Verlierer erlebt. Er hat sich mit seinen Handicaps in seinem Leben nicht als zurück erlebt, sondern er sagt, wenn man Kampf hört, dann denkt man natürlich immer an Niederlage, aber Kampf bedeutet doch auch gewinnen und Sieger sein. Und ich habe immer gekämpft. Ich habe in der Schule gekämpft für einen Schulabschluss. Ich sollte dann einen Beruf lernen, den ich nicht lernen wollte, Kaufmann. Das habe ich auch gelernt, sodass ich von zu Hause Jobs machen kann. Aber mein Traum, das war der größte Kampf. Ja, sage ich, was war denn dein Traum? Ja, sagt er, mein Traum war, ich wollte Schauspieler werden. Ich dachte, meine Güte, du sitzt im Rollstuhl, hast spastische Lähmungen und willst Schauspieler werden. Das geht doch gar nicht, so habe ich gedacht. Und dann sagte er, und genau was du gerade denkst, haben alle gedacht, das geht doch gar nicht. Nur einer. Einer hat anders gedacht. Mein Großvater. Der hat die Ausbildung finanziert, das Studium finanziert. Das dauerte natürlich länger, weil ich erst richtig sprechen lernen musste. Und so habe ich dann eine Ausbildung als Schauspieler gemacht. Und er hat dann auch hinterher Rollen bekommen in den Vorabendserien. Der Hafenpastor, eine norddeutsche Hamburger Serie, spielt damit, spricht Hörspiele, macht sehr viele Hörbücher. Und wenn er keine künstlerischen Aufträge hat, dann jobbt er von zu Hause und macht dann für irgendeine Firma so Beratungsdienste. Sein Lebenstraum hat sich erfüllt. Ja, sagt er, aber man braucht auch ganz viel Gottvertrauen. Man braucht Kraft, man braucht Liebe und man braucht Gottvertrauen. Und mein Großvater war zuständig für die Kraft und für die Liebe und die Oma fürs Gottvertrauen. Das nennt man geistliche Arbeitsteilung. Und somit hat er das Fundament seines Lebens gebaut. Ungünstige Voraussetzungen von Geburt an. Wünsche, Sehnsüchte, wie jeder andere Mensch auch. Und jeder Schritt, der für uns manchmal viel leichter erscheint, war für ihn doppelt so schwer. Und die Zeit, die wir so brauchen, um etwas zu bewerkstelligen, war für ihn immer die doppelte Zeit. Aber die Bauarbeit hat sich gelohnt. Heute haben wir einen Predigtext, da geht es auch um das Bauen eines Lebenshauses. Da geht es auch um das Bauen auf gutem Fundament. Und den Text finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. 1. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 10. Da schreibt Paulus der Gemeinde in Korinth: Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird es bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wer den Tempel Gottes zerstört, zerstört sich damit selbst, weil er Gottes Gericht über sich bringt. Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Also eine außerordentlich klare Ansprache von Herrn Paulus an die Gemeinde in Korinth. Und zunächst schreibt Paulus, dass es um die Bauvorbereitung geht, um die Vorbereitung des Bauhauses geht. Und Paulus sagt, damit unter euch hier keine Missverständnisse auftreten, ich bin der Bauleiter. Und das Fundament, auf den eure weitere Bauarbeit sich vollziehen soll, dieses Fundament habe ich bereits gelegt und dieses Fundament ist Jesus Christus. In der Luther-Übersetzung heißt das, einen anderen Grund kann niemand legen, außer den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und dann spricht Paulus auch in diesem Text noch ganz verständlich von den Bauleuten. Und die Bauleute, das ist die Gemeinde in Korinth und das ist dann natürlich in der Gemeinde auch jedes einzelne Mitglied der Gemeinde in Korinth. Also wenn dieses Wort des Apostel Paulus sich einerseits an die Gemeinde richtet und andererseits an jeden Einzelnen, dann ist es eigentlich auch ein sehr passendes Wort für diese Gemeinde hier und für uns heute Morgen. Aber Paulus redet nicht nur über das Verhältnis zwischen Bauleiter und den Bauleuten, sondern er kommt auch noch auf das Material zu sprechen. Auf das Baumaterial. Und er redet hier von Holz, Schilfrohr und Stroh. Das waren so die Baumaterialien in der Gegend, wo ich groß geworden bin, in Hildesheim, Fachwerkhäuser. Wenn so ein Fachwerkhaus brannte, brauchte die Feuerwehr eigentlich gar nicht ausrücken. Bis die da waren, war alles dem Erdboden eigentlich gleich. Und Paulus sagt jetzt, wollt ihr wie die niedersächsischen Fachwerkbauern bauen? Mit Schilf, Holz und Stroh? Oder wollt ihr wertbeständig bauen? Dann müsst ihr Silber, Edelstein und Gold nehmen. Und alle Welt redet ja heute in der Industrie und im Leben so von Qualitätsprüfung. Paulus auch. Ohne dass er Qualitätsmanager ist. Er sagt, es gibt auch eine Qualitätsprüfung eurer Bauerei und das ist das Feuer des Gerichts. Und wenn ihr mit schlechter Qualität gebaut habt, dann brennt alles nieder. Wenn ihr aber wertbeständige Materialien genommen habt, dann wird euer Bauwerk die Qualitätsprüfung bestehen und Bestand haben. Wir sagen vielfach, ach, lass doch sein, ist doch nicht für die Ewigkeit, fällt doch irgendwann zusammen und immer mal wieder was Neues. Ist auch gut, wenn was verrottet. Und so in dem Ton der Wegwerfgesellschaft sagen wir, ja, ist doch gut, wenn das eine mal fertig ist, können wir mal was Neues kaufen. Wieso muss das denn immer alles für die Ewigkeit sein? Wir hier bauen nicht für die Ewigkeit. Paulus sagt, doch, doch, ihr baut für die Ewigkeit. Ihr als Gemeinde in Korinth und in Rodenbach und ihr als einzelne Gemeindeglieder in Korinth und in Rodenbach, ihr baut für die Ewigkeit. Und damit erteilt Paulus eigentlich diesem Denken seiner Zeit eine Abfuhr, wo man sagt, naja, es muss ja nicht ewig halten, immer wieder was Neues. Und das ist es nicht. Paulus war der Bauleiter der Gemeinde in Korinth. Jens, der spastische Rollstuhlfahrer, hatte als Bauleiter in seinem Leben die Großmutter und den Großvater. Und die haben in seinem Leben das Fundament des Glaubens gelegt. Und jetzt frage ich mich, oder ich frage euch, wer war eigentlich euer Bauleiter in eurem Leben? Wer hat denn in eurem Leben das geistliche Fundament gelegt, so dass ihr darauf weiterbauen könnt oder weiter aufgebaut habt? War das Mutter oder Vater? War das der ehrenamtliche Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin in der Kinder- oder Jugendarbeit? War das ein Pastor, ein Prediger? War das ein Erlebnis in einem Zeltlager auf einer Freizeit oder auf einer Gemeindefreizeit? War das Ulrich Pazani mit Pro Christ oder andere Prediger? War das eine missionarische Woche oder eine Evangelisation in eurer Gemeinde oder in eurer Region? Wer war denn der Bauleiter in eurem Leben? Ich weiß nicht, ob das hier so bekannt ist. Ich habe ja über 3 Jahrzehnte bei den Schwaben gelebt, also in Württemberg. Und da gab es so die Kategorie von Predigern, die nannte man dann sogenannte Erbauungsprediger. Und die predigten zur geistlichen und zur persönlichen Erbauung. Und einer, das war Ludwig Hofacker, der ist 1798 geboren, 1820 krank geworden und 1828 war der eigentlich schon wieder tot. Der war ein paar Jahre Vikar und Prediger und heute reden noch alle von ihm und seinen Erbauungspredigten. Der Ludwig Hofacker, der war sozusagen ein Erbauungsprediger. Und wie habe ich den kennengelernt? Ich war ja da 1798 noch nicht wirklich da unten. Ich habe nämlich seine Predigten mal geschenkt bekommen. Kam dann ein älterer Mitarbeiter zu mir ins Büro, der mich betreut, der mich kannte, der mich beobachtete, der sich aber nicht traute, mich anzusprechen und mir zu sagen, Hartmut, dir geht's schlecht. Den Mumm hat er nicht gehabt. Und dann hat er mir 2 so dicke Bände gegeben, die Erbauungspredigten von Ludwig Hofacker, so ein bisschen so eingepackt in Packpapier und sagte, das ist was, wenn es dir mal schlecht geht. Und dann habe ich die Erbauungspredigten von Ludwig Hofacker gelesen. Nur ist allerdings die Frage, was wird eigentlich gebaut? Paulus, ein Bauleiter, Menschen, Schwestern und Brüder, geistliche Mitarbeiter, ehrenamtliche Mitarbeiter, alle sind Bauleiter. Ja, was wird denn eigentlich gebaut? In unserem Predigttext heißt es, ein Tempel wird gebaut. Und der Tempel, der dort gebaut wird, das ist der Mensch. Der Mensch, der von Gott geschaffen ist. Wisst ihr nicht, lesen wir, dass ihr der Tempel Gottes seid? Wir sind das Bauwerk. Der Mensch als Tempel. Und Paulus benutzt diesen Begriff Tempel in einer zweifachen Weise. Er sagt, auch die Gemeinde ist ein Tempel. Und jeder Einzelne in dieser Gemeinde, jedes Gemeindeglied ist ein Tempel Gottes. Und wie konstituiert sich Gemeinde? Wie wird ein Mensch ein Christ? Wie? Weil ihr hier ein schönes Gemeindehaus habt? Ist das konstituierende Element von Gemeinde? Nee, das ist es nicht. Gemeinde konstituiert sich immer da, wo die Christusbotschaft verkündigt wird, wo das Wort Gottes verkündigt wird. Da konstituiert sich Gemeinde. Da finden Menschen zusammen und dann ist das unabhängig von Raum und Umfeld und Gelegenheit und Voraussetzungen. Und ein Christ als ein Tempel Gottes wird immer aufgebaut durch die Botschaft Gottes. Jeder Einzelne kommt in seinem Wachstum nur voran, wenn er immer wieder neu die Botschaft Gottes an sich arbeiten lässt und sozusagen sein geistliches Haus Jahr für Jahr, Tag für Tag neu aufgebaut wird. Denn das sagt Paulus auch, dass das eine Bauarbeit ist, die nie fertig ist. Der christliche Glaube ist kein Fertighaus. Ich glaube, dass hier Paulus absichtlich vom Tempel redet. Jeder von uns ein Kölner Dom, eine ewige Baustelle. Und immer wieder wird Neues dazugebaut, Verwittertes, Zerfallenes, infrage gestelltes wieder aufgebaut. Aber warum bauen wir denn ein Haus? Was sagt denn Paulus in diesem Text? Warum soll denn die Gemeinde ihr hier ein Tempel Gottes sein? Was sagt Paulus, warum soll jeder Einzelne von euch ein Tempel Gottes sein? Die Antwort ist ja relativ einfach. Sehr einfach. Warum baut ihr ein Haus? Doch um darin zu wohnen. Wenn die Gemeinde ein Tempel ist und wenn jeder Einzelne ein Tempel Gottes ist, warum soll das denn gebaut? Wer soll denn darin wohnen? Wer soll denn in euch wohnen? Wer soll denn in eurer Gemeinde wohnen? Für wen wird das denn hier alles gebaut? Da gibt Paulus eine ganz schlichte und einfache Antwort und sagt, ja, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Wir sind Bauwerke, damit der Geist Gottes in uns wohnt. Um es auch noch deutlicher zu sagen, damit Christus in uns wohnt. Als Kind haben wir ja immer gebetet, also meine Mutter mit mir zumindest, ich bin klein, mein Herz ist rein, soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Ich hatte dann immer die kritische Frage, was macht er da drin? Was macht der Geist Gottes in eurer Gemeinde, in euch? Was macht der Geist Gottes in einem Menschen. Der Geist Gottes in uns wirkt. Er macht sozusagen das Haus lebendig. Er bringt das Haus in Bewegung. Er bringt eine Gemeinde in Bewegung und er bringt einen jeden Einzelnen in Bewegung. Wen der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Aber wir müssen immer wieder an uns selber weiterbauen. Und wenn in uns der Geist Gottes wohnt, wenn in eurer Gemeinde das Zentrum der Geist Gottes ist, das Zentrum Jesus Christus ist, was passiert dann? Jetzt müssen wir nämlich etwas denken, was der Paulus gedacht hat, aber nicht geschrieben hat. Wenn nämlich in jedem Einzelnen der Geist Gottes wohnt, dann wirst auch du und dann werde auch ich zum Bauleiter für andere. Und dann lege ich im Leben anderer Menschen das Fundament, auf das sie ihr Lebenshaus weiterbauen. Warum machen wir denn zu Hause, in der Gemeinde, Kinderarbeit, Jugendarbeit, Teeniearbeit? Warum machen wir das denn? Da sind wir ja tatkräftige Bauleiter und schaffen etwas, ja, für die uns anvertrauten, für die, die zu uns kommen, oder besser noch, für die, die wir zu uns rufen. Unsere Kinder, unsere Enkel, Kinder in der Jungschar, Freundeskreis, Kollegenkreis. Wenn ich ein Tempel Gottes bin und in mir der Geist Gottes ist, wenn in mir Jesus Christus ist und in der Gemeinde der Geist Gottes ist, dann können wir gar nicht anders, als selber Bauleiter zu werden. Der Jens, der Spastiker im Rollstuhl, dem ist das bewusst geworden beim Tod seines Großvaters. Und als er am Grab seines Großvaters verweilte, sagte er so, murmelte sowas vor sich hin und ging da auch gar nicht weg, ließ sich alle Zeit der Welt. Die Trauergemeinde war sowieso überschaubar. Wenn einer 95 ist, hat er ja mehr überlebt, als ist ja so. Und er ließ sich Zeit und dann sage ich, ja, was gehe ich hin und sage, soll ich dir helfen? Kommst du mit deinem Rollstuhl da aus dem feuchten Lehm nicht aus? Nö, sagt er, schon alles gut, ich bin fertig. Dann habe ich ihn hinterher gefragt, was hast du denn deinem Großvater gesagt? Da sagt er, Quatsch, doch meinem Großvater nichts gesagt, der ist doch schon längst. Ich habe Gott gedankt, dass ich diesen Großvater hatte. Sag ich, und jetzt? Ja, jetzt habe ich ja noch die Oma. Und das, denke ich mir, wäre vielleicht doch auch schön, wenn eines Tages jemand an unserem Grab steht und sagt, er oder sie war mein geistlicher Bauleiter in meinem Leben. Er oder sie hat in meinem Leben das Fundament Jesus Christus gelegt, auf das ich mein Leben aufbauen konnte und auf dieser Basis, auf dieses Fundament C im Grunde genommen eine gute Zukunft habe. Und diese gute Zukunft ist ja ein Bauwerk für die Ewigkeit, nicht begrenzt auf unser Hier und Heute. sondern ein Bauwerk für die Ewigkeit. Dass das Zeitliche hier und jetzt überschreitet und eine Perspektive vom Diesseits ins Jenseits hat. Vielleicht ist das ja mal für heute ein gutes Thema für jeden Einzelnen zu sagen, wer mal mein Bauleiter in meinem Leben? Und habe ich ihr oder ihm eigentlich dafür schon mal gedankt? Also bevor er beerdigt wird. Und die andere Frage wäre, für wen könnte ich eigentlich Bauleiterin oder Bauleiter für das geistliche Fundament, für das Lebenshaus werden? Und wenn ich da Menschen festmache, kann ich dann vielleicht noch intensiver an ihnen bauen. Nicht nur durch das Gespräch, sondern auch durch das fürbittende Einstehen vor Gott. Amen. Ich möchte beten und wem es möglich ist, der stehe bitte dazu auf.